In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Und noch einmal herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Diesmal wieder die Tutorial-Folge und in der soll es heute um das Thema Ordnungswidrigkeiten gehen. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass die Amtsanwaltschaft Berlin bei Straftaten im Lebensmittelrecht tätig wird. Das Lebensmittel-, Bedarfsmittel- und Futtermittelgesetz weist dazu nicht nur ziemlich unübersichtliche Straftatbestände auf, sondern auch eine Reihe von Ordnungswidrigkeiten. Und daher heute mal ein Blick auf das Verhältnis von Strafrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht, was durchaus im Rahmen der Stationsausbildung und der Sitzungsvertretung praxisrelevant sein kann, aber auch in der Examensklausur bei Fragen des Strafklageverbrauchs. Die Ordnungswidrigkeit ist quasi die kleine Schwester zum Straftatbestand. Rechtsbrüche, die der Gesetzgeber als nicht ganz so schwerwiegend einschätzt, lässt er entweder ganz sanktionslos, denn es muss ja nicht jede Zuwiderhandlung gegen Rechtsnormen auch seitens des Staates geahndet werden, oder aber er stuft sie als Ordnungswidrigkeiten ein, sodass dann ein Bußgeld verhängt werden kann. Aber eben keine Strafe, die dann noch im Bundeszentralregister eingetragen werden müsste und in Führungszeugnissen auftauchen könnte. Die Literatur formuliert den Unterschied stellenweise etwas dramatischer. Straftaten sind besonders verabscheuungswürdig und werden vom Staat mit seiner schärfsten Waffe bekämpft. Ordnungswidrigkeiten sind dagegen weniger schlimm und beruhen meist auf menschlichen Schwächen wie Nachlässigkeit, Unzuverlässigkeit oder Bequemlichkeit. Egal wie man das formuliert, jedenfalls ist der Unrechtsgehalt ein anderer. Das Ordnungswidrigkeitenrecht weist daher aber erhebliche Parallelen zum Strafrecht auf. So gibt es zum Beispiel einen allgemeinen Teil, aus dem sich auch hier wieder ein dreistufiger Deliktsaufbau ergibt. Hier sind dann auch die Regelungen zum Unterlassen, zum Versuch, zum Rücktritt, zum Irrtum, zu Vorsatz und Fahrlässigkeit, zu Rechtfertigungsgründen und auch zur Schuldunfähigkeit, im Ordnungswidrigkeitenrecht Vorwerfbarkeit genannt, aufgeführt. Die Rechtsfolgen sind aber andere. Es gibt die Möglichkeit der Verwarnung und die Möglichkeit der Verwarnung mit einem Verwarnungsgeld. Das kennt quasi jeder, der schon mal bei einem Parkverstoß erwischt wurde. Und es gibt die Bußgelder. Zuständige Ermittlungsbehörde ist die Ordnungswidrigkeitenbehörde als Verwaltungsbehörde und die Festsetzung des Bußgeldes liegt in deren Ermessen. Mindestens 5 Euro, maximal 1000 Euro sind im Ordnungswidrigkeitengesetz vorgesehen, allerdings mit dem Zusatz, wenn das Gesetz kein höheres Bußgeld vorsieht. Und dieser Passus ist entscheidend. Das Ordnungswidrigkeitengesetz ist quasi nur die Grundlage und fasst quasi die Parallelen zum Strafgesetzbuch, zur Strafprozessordnung und zum Jugendgerichtsgesetz zusammen. Aber nur ein paar Standardordnungswidrigkeiten sind in den Paragraphen 111 folgende geregelt. Sachen wie Belästigung der Allgemeinheit, unzulässiger Lärm und parallel zum StGB auch Sachen wie die öffentliche Aufforderung zu Ordnungswidrigkeiten oder eine Vollrauschregelung sind hier vorhanden. Das bedeutet aber auch, der Großteil der Ordnungswidrigkeiten ist in strafrechtlichen Nebengesetzen zu finden und das macht das alles ziemlich unübersichtlich. Am bekanntesten sind noch die Ordnungswidrigkeitenvorschriften im Straßenverkehrsgesetz. Aber es gibt Regelungen auch im Betäubungsmittelstrafrecht, im Ausländerrecht, im Gewerbe- und Gaststättenrecht, im Versammlungsrecht noch sonst überall in der Regel hinten im Gesetz zu finden. Und beispielsweise auch im Aktiengesetz. Und das erwähne ich hier deshalb noch einmal ausdrücklich, weil es eine wesentliche Abweichung zum Strafrecht in diesem Bereich gibt. Im Ordnungswidrigkeitenrecht können auch juristische Personen Bußgelder bekommen. Das bedeutet, auch wenn das immer mal wieder in der Kriminalpolitik diskutiert wird, wir haben kein Unternehmensstrafrecht, das es ermöglichen würde, Unternehmen strafrechtlich zum Beispiel wegen Betruges zu verurteilen, sondern verurteilt werden können allenfalls die Unternehmensverantwortlichen individuell. Und das setzt aber voraus, dass es den Strafverfolgungsbehörden auch gelingt, eine individuelle Strafbarkeit inklusive Vorsatz hinsichtlich aller Tatbestandsmerkmale in den konkreten Einzelfällen innerhalb eines Verantwortungs- und Zuständigkeitsgeflechtes einer großen Firma herauszuarbeiten. Eine ziemlich große Herausforderung. Bußgelder können aber auch gegen Unternehmen verhängt werden. Und das auch durchaus gemäß den entsprechenden Einzelgesetzen in empfindlicher Höhe und nicht nur bis zu einer Höhe von 1.000 Euro. Bekommt nun jemand ein Bußgeld, zum Beispiel wegen eines Verkehrsverstoßes, hat er die Möglichkeit, dagegen Einspruch einzulegen. Und dann wird die Verhängung des Bußgeldes gerichtlich überprüft und es kommt zu einem Urteil. Das sind die Verfahren, die über den Tisch der Amts- und der Staatsanwaltschaft gehen können. Denn in einer Hauptverhandlung ist die Anwesenheit von Amts- oder Staatsanwaltschaft grundsätzlich nicht vorgesehen. Das Gericht kann aber bei komplizierteren Fällen beispielsweise auch uns ausdrücklich zur Hauptverhandlung laden. Und wenn ich dann mit der Gerichtsentscheidung nicht einverstanden bin, kann ich gegen das Urteil auch noch Rechtsmittel einlegen. Das ist dann die sogenannte Rechtsbeschwerde nach § 79 des Ordnungswidrigkeitengesetzes. Und für die ist das Oberlandesgericht bzw. in Berlin das Kammergericht zuständig. Und der Rechtsbeschwerdeweg ist an das Revisionsrecht angelegt, mit all den Begründungs-, Darlegungs- und Formerfordernissen, die das Revisionsrecht so kennt. Versucht man hier eine Parallele zum Strafverfahren zu bilden, würde man sagen, die Verwaltungsbehörde fungiert nicht nur als Ermittlungsbehörde, gegebenenfalls unter Zuhilfenahme der Polizei, sondern auch als Amtsgericht, in dem sie ein entsprechendes Bußgeld verhängt. Der Einspruch gegen den Bußgeldbescheid führt quasi wie bei der Einlegung einer Berufung zu einer mündlichen Verhandlung, aber nicht vor dem Landgericht, dem Strafverfahren, sondern vor dem Amtsgericht. Und gegen dieses Urteil ist dann, quasi revisionsgleich, die Rechtsbeschwerde zum Kammergericht zulässig. Aus dieser Parallele ergibt sich auch, dass wesentliche Teile der Strafprozessordnung auch im Ordnungswidrigkeitenrecht anwendbar sind. Der Verweis findet sich in § 46 StGB. Das gilt allerdings nicht hinsichtlich des Legalitätsprinzips. Während die Strafverfolgungsbehörden verpflichtet sind, bei Vorliegen eines Anfangsverdachts tätig zu werden, haben die Ordnungswidrigkeitenbehörden hier ein Ermessen. Das erklärt dann auch solche alltäglichen Situationen, dass vor einem jemand bei Rot über die Ampel geht, die Polizisten in dem neben einem stehenden Polizeiwagen das sehen und trotzdem nichts machen. Nicht wundern also, das ist dann Ermessensausübung. Für die Staatsanwaltschaft und die Amtsanwaltschaft relevant ist die Abgrenzung deshalb, weil wir ja, wie auch die Verwaltungsbehörden, den Lebenssachverhalt einheitlich beurteilen müssen. Ein bestimmtes Geschehen kann also sowohl den Tatbestand einer Straftat verwirklichen, als auch den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit. Und wenn nun sowohl die Staatsanwaltschaft auf eine Verurteilung hinwirken würde, als auch die zuständige Verwaltungsbehörde auf die Verhängung eines Bußgeldes, käme es zu einer unzulässigen Doppelverfolgung. Und da wird es nun praxis- und klausurrelevant. § 40 des Ordnungswidrigkeitengesetzes klärt erstmal die Zuständigkeiten. Im Strafverfahren ist die Staatsanwaltschaft für die Verfolgung der Tat auch unter dem rechtlichen Gesichtspunkt der Ordnungswidrigkeit zuständig. Also, die Verwaltungsbehörde ist raus, die Staatsanwaltschaft bzw. die Amtsanwaltschaft übernimmt. Und die Staatsanwaltschaft hat, wenn das verfahrensökonomisch sinnvoll ist, auch die Möglichkeit, selbstständige Ordnungswidrigkeitenvorwürfe ergänzend an sich zu ziehen, wenn ein Sachzusammenhang besteht. § 42 des Ordnungswidrigkeitengesetzes. Praktisch fallen die Ordnungswidrigkeitenvorwürfe aber natürlich erstmal bei der Verwaltungsbehörde an. Die muss dann, wenn sie zu der Einschätzung kommt, dass ja auch eine Straftat vorliegen könnte, nach § 41 das Verfahren an die Staatsanwaltschaft abgeben. Und nun ist es an der Staatsanwaltschaft zu überprüfen, ob diese Einschätzung zutreffend ist. Sieht die Staatsanwaltschaft keinen Anfangsverdacht, kann sie das Verfahren an die Verwaltungsbehörde zurückgeben und die betreibt dann doch das Ordnungswidrigkeitenverfahren weiter. Oder die Staatsanwaltschaft ermittelt erstmal, kommt dann aber zu dem Schluss, dass sie das Verfahren nach 170 Absatz 2 StPO einstellt, weil kein hinreichender Tatverdacht hinsichtlich einer Straftat besteht. Und auch dann wird das Verfahren an die zuständige Verwaltungsbehörde zurückgegeben, weil die dann wieder für die Verfolgung der Ordnungswidrigkeit zuständig ist. § 43 des Ordnungswidrigkeitengesetzes. Praktisch ein häufiger Fall sind Verfahren, in denen der Verdacht des Sozialleistungsbetruges im Raum steht, der sie allerdings nicht erhärtet. Hier würde das Verfahren dann bei uns nach § 170 Absatz 2 StPO eingestellt werden und dann an das Jobcenter oder die Agentur für Arbeit zurückgegeben werden, die dann, aber auch erst dann, noch etwaige Ordnungswidrigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch verfolgen können. Dass eine Straftat möglicherweise nur eine Ordnungswidrigkeit darstellt, kann sich aber auch erst in der Hauptverhandlung ergeben. Die Staatsanwaltschaft hat also Anklage wegen Sozialleistungsbetruges erhoben. Es kommt zu einer Hauptverhandlung, es werden Zeugen vernommen und die sonstige Beweisaufnahme durchgeführt. Und schließlich kommen Gericht und Staatsanwaltschaft zu dem Schluss, für die Verurteilung wegen einer Straftat reicht es nicht, aber eine Ordnungswidrigkeit nach dem Sozialgesetzbuch dürfte gegeben sein. Dann, weil wir jetzt schon im gerichtlichen Verfahren sind, müsste das Gericht einen entsprechenden rechtlichen Hinweis nach § 265 StPO geben und wegen der Ordnungswidrigkeit zu einem Bußgeld verurteilen. Für die Klausur kann sich die Frage des Straflageverbrauchs stellen. Inwiefern kann ein rechtskräftig verhängtes Bußgeld die Verfolgung der Tat wegen einer Straftat sperren? Wenn ich das Bußgeld bekommen habe und sich die Tat dann doch als Straftat herausstellen sollte, kann ich dann noch bestraft werden? Grundvoraussetzung ist natürlich auch hier, dass es sich um dieselbe Tat im prozessualen Sinne handelt. Und dann kommt es darauf an. Das reine Ordnungswidrigkeitenverfahren im Sinne eines Verwaltungsverfahrens führt nicht zu einem Strafklageverbrauch. Gab es aber zum Beispiel aufgrund eines Einspruchs eine gerichtliche Verhandlung, gibt es ja auch schon ein Urteil zu dem Lebenssachverhalt und dieses könnte dann eben doch Sperrwirkung entfalten. Ein kriminalpolitischer Aspekt noch zum Schluss, den wir ja auch schon in der Gesprächsfolge behandelt haben. Auch das Ordnungswidrigkeitenrecht sieht die Möglichkeit der Einziehung von Taterträgen vor, also eine Gewinnabschöpfung, selbst bei schon verjährten Taten. Und das wird derzeit gerade intensiver genutzt. Wer beispielsweise illegal einen Glücksspielautomaten aufstellt, kann dafür ein Bußgeld bekommen. Das mag ihn ärgern, aber nicht wirklich empfindlich treffen. Wenn hingegen zu dem Bußgeld auch noch eine komplette Abschöpfung des Geldes erfolgt, das man auch als Aufsteller des Glücksspielautomaten auch noch eingenommen hat, ist das möglicherweise schon viel schmerzhafter und dürfte den Rechtsbruch weniger lohnenswert machen. Und das wäre es erstmal an dieser Stelle für heute gewesen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Empfehlungen, Kommentare, Anregungen, Verbesserungsvorschläge und sonstiges Feedback. Gerne auch positive Beurteilung bei unseren Podcast-Playern und gerne auch Hinweise über unsere Homepage bei Strafstation Berlin. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin alles Gute.
Die Prozessbetreiber.